7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Die laufende Woche ist aufregend und die nächste wird es ebenfalls, auch wenn vielleicht keine Ereignisse von historischem Ausmaß zu erwarten sind wie die US-Wahl oder das Ende der Ampel. Heute ist Freitag, der 8. November und wir werfen einen Blick auf die anstehende 46. Kalenderwoche. Unter anderem befassen wir uns mit dem Gutachten der Wirtschaftsweisen sowie mit den Zahlenvorlagen von Continental, Bayer, Infineon, Allianz und der Deutschen Telekom. Besonders viel Aufmerksamkeit wird in der kommenden Woche sicher auch den Jahresbilanzen von Siemens und Siemens Energy zuteil. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Flemich, Leiter unserer süddeutschen Redaktion, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Doch zunächst werfen wir einen Blick auf das, was in der aktuellen Woche besonders bewegt hat. Und da standen zum Beispiel die Quartalszahlen der Commerzbank in besonderem Fokus hier am Finanzplatz. Doch so spannend die Lage rund um die Gelbe Bank derzeit ist, wird das im Moment alles doch von anderen Themen in den Hintergrund gerückt, wie zum Beispiel dem Ende der Ampel oder eben der US-Wahl. Denn nun ist Donald Trump zurück im Weißen Haus. Er hat es tatsächlich geschafft, 4 Jahre nach seiner Abwahl erneut Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Und damit ist er neben Grover Cleveland der einzige, dem so ein Comeback gelungen ist. Ein wichtiger Faktor, der zu Trumps Sieg über Vizepräsidentin Kamala Harris beitrug, war das wirtschaftliche Klima. Inflation und Lebenshaltungskosten beschäftigen die Amerikaner und Trumps Versprechen, die Preise zu senken, schien viele Wähler überzeugt zu haben. Eine Bestätigung also des berühmten Spruchs »It's the economy, stupid«, wonach die wirtschaftliche Lage Wahlen entscheidet. Gleichzeitig fanden bekanntlich auch die Kongresswahlen statt und es zeichnet sich hier ab, dass die Republikaner die Mehrheit im Senat erobert haben. Die Demokraten hoffen zwar noch auf eine Mehrheit im Repräsentantenhaus, aber sollte Trump die Unterstützung beider Kammern gewinnen können, könnte er nahezu ungehindert seine Agenda durchsetzen. Das würde vor allem auch für Europa und Deutschland weitreichende Folgen haben. Mein Kollege Stefan Lorz kommentierte, dass sich europäische Regierungen und Institutionen, vor allem in Berlin und Brüssel, auf einen US-Präsidenten Trump einstellen müssen, der diesmal ungehindert von aus seiner Sicht zu sperrigen Beratern wohl mehr Entscheidungen treffen dürfte, die Partner und Verbündete im Regen stehen lassen oder gar verprellen. In der Vergangenheit schon zeigte Trump eine Neigung, sich Autokraten anzunähern, während demokratische Partner eher auf Distanz gehalten wurden. In seiner Vorstellung hält er Demokratie für eine veraltete Regierungsform, die ihn nur beim Gestalten bremst. Für Europa bedeutet das, dass es sich neu aufstellen und unabhängiger von den USA agieren muss. Die bisherige Abhängigkeit könnte sich nun als strategischer Fehler erweisen. Ökonomen wie Clemens Fuest vom IFO-Institut und Moritz Schullerig vom IFW Kiel waren bereits, dass Europa sich auf unvorhersehbare wirtschaftliche und sicherheitspolitische Herausforderungen vorbereiten muss. Schullerig spricht sogar vom ökonomisch schwierigsten Moment in der Geschichte der Bundesrepublik. Zur inneren Strukturkrise kämen nun massive außenwirtschaftliche und sicherheitspolitische Herausforderungen auf Berlin zu. Und Fuest fordert eine stärkere Wachstumspolitik und betont, aus der ersten Trump-Präsidentschaft seien nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen worden. In praktischen Zahlen bedeutet das, Strafzölle, die Trump bereits angekündigt hat, könnten dem Institut der deutschen Wirtschaft IW zufolge die Wirtschaft hier um bis zu 180 Milliarden Euro belasten. IW-Chef Michael Hüter geht zudem davon aus, dass es nicht bei dieser Hiobsbotschaft bleiben wird. Deka-Chefökonom Ulrich Kater sieht sogar die Gefahr eines ausgewachsenen Zollkriegs. Das würde die Weltwirtschaft weiter spalten und die bereits bestehenden Blöcke zementieren. Die laut Kater Aura der Unberechenbarkeit, die Trump mitbringt, sorgt zusätzlich für eine erhöhte Verunsicherung auf den Märkten und in der internationalen Politik. Nun raten Wirtschaftsexperten der deutschen und europäischen Politik zu einer strategischen Agenda 2030. Das Ziel muss sein, den Binnenmarkt zu stärken, bürokratische Hürden abzubauen und Europa auf die multipolare Welt vorzubereiten. Nur so kann die EU unabhängiger werden und in einer globalen Ordnung bestehen, die immer stärker von Machtinteressen geprägt ist. Der Ausbau der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und die Festigung eigener technologischer und ökonomischer Standards könnten Europa die nötige Handlungsfreiheit und Stärke verleihen, um sich gegen mögliche Konfrontationen zu behaupten. In diesem Sinne steht Europa den Experten zufolge vor einer Zeitenwende, nicht im Sinne eines demokratischen Aufbruchs, sondern vielleicht eines autoritären Herbstes. Wenn Europa aus dieser neuen Realität gestärkt hervorgehen will, muss es mehr Eigenständigkeit entwickeln und das Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Ob Brüssel und die europäischen Staaten diese Herausforderung annehmen und über interne Zwistigkeiten hinauswachsen können, bleibt abzuwarten. Jetzt aber zur anstehenden Woche. Am Donnerstag legt Siemens Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Das endete am 30. September. Und ebenfalls interessant sind die Jahresergebnisse von Siemens Energy. Deren Bilanzpressekonferenz findet am Tag zuvor, also dem 13. November, statt. Und hierzu spreche ich heute mit Michael Flemich, Leiter unserer Süddeutschen Redaktion. Hallo Michael.
Grüß dich, Franz. Schön, mit dir einmal wieder über Siemens sprechen zu können.
Ja, das ist auch schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Michael, der Konzern schlägt ja wieder einmal zu. Siemens will 10 Milliarden Euro für einen Zukauf auf den Tisch legen, und zwar für das Industriesoftwareunternehmen Altair Engineering. Ein ganz schöner Brocken, oder?
Ja, diese Summe ist schon eindrucksvoll. Aber auch bei der Bewertung stockt dem einen oder anderen Investor der Atem. Du musst wissen, Altair macht schließlich nur einen Umsatz von gut 600 Millionen Dollar. Siemens zahlt das 31-fache des operativen Ergebnisses. Und bei diesem EBITDA sind sogar die kurzfristigen Kostensynergien eingerechnet. Unter dem Strich stand bei Altair zuletzt ein Verlust zu Buche.
Ja, das klingt nach einer hohen Wette. Warum hat sich Siemens dennoch für diese Akquisition entschieden?
Nun ja, also Siemens erschließt sich damit verstärkt den Absatzmarkt USA. Dort tat sich die Kernsparte Digital Industries, zu der Altair dann zukünftig gehören wird, bislang schwer. Sie ist stark in China vertreten, litt dort aber zuletzt unter einer Absatzschwäche. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die Produkt- und Kundenpalette von Siemens und Altair sind komplementärer, als man in diesem Feld erwarten kann.
Okay, das klingt dann jetzt erstmal nach einem vernünftigen Schritt. Wie beurteilst du den Zukauf?
Ja, du hast recht. Das ist wirklich ein vernünftiger Schritt. Zumindest der strategische Fit ist völlig da. Siemens hat außerdem viel Erfahrung mit der Integration von Unternehmen. Das sollte also ebenfalls hinhauen. Letztlich ist es so, Tempo und Kompetenz bestimmen in diesem Feld, wer erfolgreich ist. Die Standards werden heute gesetzt. Sie sind das Geschäft von morgen. Wir alle kennen das von Microsoft und Windows. Altair ist für Siemens in dieser Hinsicht ein Zugewinn, wenngleich er teuer erkauft wurde. Simulationstools werden enorm breit angewandt werden, weil nun die künstliche Intelligenz deren Einsatz attraktiver macht und darüber hinaus vereinfacht. Die Marktchancen sind wirklich faszinierend, aber natürlich, man muss sie erst einmal realisieren.
Okay, dann lass uns den Blick ein bisschen weiten. Aus den deutschen Unternehmen kamen in diesen Wochen allerlei Hiobsbotschaften. Das jüngste Beispiel ist der Volkswagen-Konzern, der Zehntausende Arbeitsplätze streichen will. Siemens ist ja ebenfalls ein Aushängeschild der hiesigen Wirtschaft. Sind bei der Bilanzvorlage nächste Woche ebenfalls schlechte Nachrichten zu erwarten?
Eine derartige Erwartung scheint logisch zu sein. Immerhin erlöst die Kernsparte Digital Industry jeden 5. Euro im Geschäft mit der Automobilindustrie. Und du hast recht, Siemens kann sich der allgemeinen Wirtschaftslage ganz sicher nicht entziehen. Der Konzern ist aber ein anderer Fall, würde ich sagen, als Volkswagen.
Okay, ein anderer Fall als Volkswagen, aber inwiefern genau?
Weißt du, ich habe Anfang August ein Interview geführt mit dem Allianz-Vorstandsvorsitzenden Oliver Bäte, weil der Versicherer seine Halbjahreszahlen vorlegte. Damals hat Siemens am gleichen Tag ebenfalls Quartalszahlen präsentiert. Bäte hat dann im Interview gesagt, ich zitiere mal, Siemens gehört zu den wenigen Konzernen, die wirklich in Technologie und Digitalisierung investieren. Was das heißt? Nun, Siemens geht die Transformation tatsächlich an. Und dies ist vielleicht anders als bei Volkswagen. Zudem gilt, das Siemens-Management ist lange an Bord und garantiert eine kontinuierliche Umsetzung dieser Transformation.
Ja, aber das bedeutet doch nicht automatisch, dass die Mauerkonjunktur Siemens nicht trifft.
Stimmt, auch wenn nicht tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Insbesondere die ausbleibende Nachfrage in der Fabrikautomatisierung Chinas hat Folgen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Finanzvorstand Ralf Thomas hat kürzlich im Interview mit uns gesagt, die Automatisierung muss sich wirklich strecken, um ihre Ziele zu erreichen. Was heißt dieses Zitat? Letztlich muss man abwarten, bis die randvollen Lager in China geleert sind.
Okay, dann jetzt aber nochmal zurück zu der Akquisition von Altair. Welche Folgen hat sie für die Dividende?
Finanzvorstand Thomas hat kürzlich in unserem Interview gesagt, selbst wenn wir eine Akquisition vornehmen würden, würde das grundsätzlich keinen Einfluss auf unsere Ausschüttungsfähigkeit haben. Dies hat er nun in einer Analystenkonferenz anlässlich des Altair-Kaufs wiederholt.
Und mit wie viel Geld können die Aktionäre rechnen?
Auf jeden Fall gilt für Siemens die Zusage des Managements, Die Dividende soll jedes Jahr steigen. Was ist zuletzt gezahlt worden? Es waren 4,70 Euro pro Aktie. Manche Analysten haben in den letzten Monaten schon auf eine drastische Anhebung spekuliert. Aber das dürfte sich mit dem 10 Milliarden Dollar Deal nun erledigt haben.
Gut, wenn wir jetzt schon bei Zahlen sind, was ist denn vom vergangenen Siemens-Geschäftsjahr konkret zu erwarten?
Die Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2023, 2024 im Schnitt ein vergleichbares Umsatzwachstum von 2,6% auf knapp 76 Milliarden Euro. Dies ist weniger, als Siemens ursprünglich erreichen wollte. Die Ertragskraft soll aber ganz klar auf dem Niveau liegen, das angekündigt worden ist.
Okay, dann lass uns jetzt auch noch mal kurz über Siemens Energy sprechen.
Ja, okay, sehr gerne.
Sehr gerne? Warum sehr gerne?
Nun ja, irgendwie ist das eine irre Entwicklung dort. Du musst dir nur mal den Aktienkurs anschauen.
Ja, das habe ich natürlich zur Vorbereitung auf unser Gespräch getan.
Ja und? Was hast du gesehen?
Ja, irgendwie ging es dort seit Anfang September nur bergauf, von Rekordhoch zu Rekordhoch. Und der Aktienkurs hat sich im laufenden Jahr verdreifacht.
Ja, eben. Eben ein bisschen irre, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen vor 12 Monaten noch am Stammtisch als Pleitekandidat eingestuft wurde. Ein Anstieg des Aktienkurses, würde ich jetzt sagen, war völlig berechtigt. Aber das aktuelle Kursplus eilt der Sanierung der Windsparte etwas voraus.
Und übertreiben die Anleger?
Ja, sie handeln die Zukunft. Der Kapitalmarkt sieht das im Moment so. Siemens Energy hatte bisher einen drastischen Bewertungsabschlag im Verhältnis zu Konkurrenten wie Vernova von General Electric. Dieser Abschlag wird nun korrigiert.
Okay, das verstehe ich. Was ist denn jetzt also am 13. November von Siemens Energy zu erwarten?
Vorstandsvorsitzender Christian Bruch wird vor dem Hintergrund der vergangenen Monate zuversichtlichere Töne anschlagen. Die mittelfristige Entwicklung könnte sehr erfolgsversprechend werden.
Okay, dann halten wir mal fest, sowohl bei Siemens als auch bei Siemens Energy ist einiges los, die Aussichten sind aber nicht allzu schlecht. Vielen Dank, Michael, für diese Zusammenfassung der Lage und der Perspektiven von Siemens und Siemens Energy. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir für die Einladung zu diesem Podcast.
Und nun zu weiteren Themen und Terminen der kommenden Woche. Am Montag legt der Automobilzulieferer Continental Zahlen für das dritte Quartal vor. Und der steckt gerade in einer spannenden Phase. Es werden einige positive Effekte erwartet. Zum einen durch Preisverhandlungen, die wohl besser gelaufen sind, und zum anderen durch interne Sparmaßnahmen. Diese Effekte könnten dazu führen, dass das Unternehmen eine bereinigte operative Rendite zeigen wird, die deutlich besser ist als das, was wir bisher im Jahr gesehen haben. Im ersten Quartal gab es einen ziemlichen Tiefpunkt mit -4,3%. Im zweiten Quartal ging es dann wieder leicht bergauf auf 2,7%. Und jetzt rechnet Continental selbst offenbar mit einer Rendite von rund 4,0% für das dritte Quartal. Doch viele Analysten sind nach wie vor skeptisch, ob Continental die eigenen Jahresziele wirklich erreichen kann. Die Prognose für das Jahr wurde ja bereits nach dem ersten Halbjahr auf einen Korridor von 2,5-3% nach unten angepasst. Einige Investmentbanken, wie zum Beispiel Stifel, sind der Meinung, dass die Lücke zwischen den Zielen und der tatsächlichen Leistung vielleicht zu groß sein könnte. Der allgemeine Konsens der Analysten für 2024 liegt nur bei etwa 2,2%. Das heißt, die Erwartungen sind eher gedämpft. Aber gleichzeitig gibt es auch optimistische Stimmen. Die zuletzt veröffentlichten Schätzwerte vom 18. Oktober implizieren, dass Continental im Gesamtkonzern vielleicht doch noch das übergeordnete Ziel erreichen könnte, nämlich eine EBIT-Marge von 6-7%. Das wäre immerhin eine kleine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, wo die Marge bei 6,1% lag. Der Quartalsbericht von Bayer folgt am Dienstag. Und die Aktie dieses einstigen Riesen ist Anfang Oktober weiter abgestürzt. Zuletzt notierte sie bei gerade mal knapp 25 Euro. Damit hat sie den tiefsten Stand seit rund 20 Jahren erreicht. Das ehemalige Börsenschwergewicht bringt mittlerweile weniger als 25 Milliarden Euro auf die Waage. Doch die Hoffnung, dass sich mit der Quartalsbilanz Besserung abzeichnet, ist gering. Damit die Aktie wirklich wieder in Schwung kommt, bräuchte es einen richtig überzeugenden Plan, um die Altlasten loszuwerden, allen voran die Klagen in den USA. Da haben wir zum einen die Glyphosat-Klagen und dann noch die PCB-Thematik, die beide wie ein Schatten über Bayer hängen. Es gibt die Idee, diese Klagen in eine sogenannte Bad Bank auszulagern. Das klingt vielleicht gut auf dem Papier, aber ob das juristisch überhaupt Bestand hat, ist alles andere als sicher. Und diese Unsicherheit schreckt natürlich die Anleger weiter ab. Die Frage bleibt also, wie will Bayer diese Probleme wirklich lösen? Und über all diesem rechtlichen Kuddelmuddel verliert man fast aus dem Blick, dass Bayer ja eigentlich auch ein operatives Geschäft hat. Und was das angeht, erwarten Analysten nicht gerade positive Nachrichten. Im Gegenteil, für das dritte Quartal wird im Schnitt mit einem Rückgang im operativen Ergebnis um satte 22% gerechnet. Ein Quartalsbericht also, der wahrscheinlich weder die Juristen noch die Analysten oder die Anleger so richtig zufriedenstellen wird. Bayer muss schleunigst einen Plan vorlegen, der zeigt, dass die Probleme erkannt sind und wirklich angepackt werden. Ebenfalls am Dienstag präsentiert Infineon, Deutschlands größter Halbleiterkonzern, die Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2023/24. Und bei dem DAX-Konzern horchen Analysten und Anleger natürlich auch immer besonders aufmerksam hin. Immerhin hat Infineon ein Jahr hinter sich, das man wohl als durchwachsen bezeichnen könnte. Wenigstens aber ist der Ausblick rosiger. Analysten sind zuversichtlich, dass der Konzern sich 2025 wieder auf alte Stärken besinnt. Umsatz, Gewinn, Marge, all das könnte ordentlich anziehen. Für das neue Geschäftsjahr 2024/25 erwarten die meisten sogar, dass Infineon die 15 Milliarden Euro Marke im Umsatz knackt und vielleicht sogar auf 15,7 Milliarden Euro kommt. Und damit nicht genug, auch beim operativen Ergebnis soll es wieder aufwärts gehen. Im letzten Zyklus schätzt man, dass Infineon rund 3,06 Milliarden Euro eingefahren hat. Und für dieses Jahr erwartet man 3,26 Milliarden Euro. Und auch die Marge soll ein bisschen nach oben gehen, wenn auch nur um 0,3 Prozentpunkte auf 20,7%. Aber natürlich ist für Infineon auch nicht alles eitel Sonnenschein. Ein großes Geschäftsfeld sind die sogenannten Leistungshalbleiter für die Automobilbranche, also Chips, die für Elektrofahrzeuge unverzichtbar sind. Rund 40% ihres Umsatzes machen sie in diesem Segment und genau da hakt es aktuell ein wenig, weil bekanntlich die Nachfrage bei den deutschen Autobauern für E-Autos etwas schwächelt, gelinde gesagt. Diese Nachfragedelle kann sich auch wieder geben und gerade bei Halbleitern ist es ja oft so, dass nach einer Schwächephase ein Aufschwung kommt. Schließlich kommen immer neue Anwendungen und Technologien auf den Markt. Die Aktie der Allianz hat einen beachtlichen Kurs in den letzten Monaten hingelegt. Seit Anfang August ging es von rund 245 Euro bis teilweise über die 300 Euro Marke im Oktober. Da hat der Markt dem Vorstand schon ordentlich Vorschusslorbeeren gegeben. Und die wollen am Mittwoch bestätigt werden, wenn der Versicherungskonzern Zahlen fürs dritte Quartal liefert. Die Erwartungen sind nicht gerade niedrig, denn es deutet alles darauf hin, dass die Allianz auf dem Weg ist, einen neuen Rekord beim operativen Gewinn aufzustellen. Die bisherige Bestmarke liegt bei satten 14,7 Milliarden Euro und Analysten rechnen allein im dritten Quartal mit einem Ergebnis von rund 3,8 Milliarden Euro. Damit wären nach 9 Monaten schon fast 12 Milliarden Euro zusammengekommen. Das ist aber nicht der einzige relevante Termin in den anstehenden strategisch wichtigen Wochen. Mitte Dezember, genauer gesagt am 10. Dezember, wird Allianz-Chef Oliver Bäte ein neues 3-Jahres-Programm vorstellen. Da sind die Erwartungen mindestens genauso hoch wie bei den Quartalszahlen, denn das Programm könnte einige Weichen für die Zukunft stellen. Ein großes Thema dabei ist das Asset Management der Allianz, das, sagen wir mal, etwas frischen Schwung vertragen könnte. Ob und inwiefern da eine Neuordnung ansteht, wird am 13. November sicherlich auch schon die eine oder andere Frage aufwerfen. Ein weiteres Thema, auf das am Mittwoch besondere Aufmerksamkeit liegen wird, ist das Jahresgutachten der 5 Wirtschaftsweisen, das an dem Tag an die Bundesregierung übergeben wird. Ein Ereignis, das nicht nur für die Politik, sondern für die gesamte Wirtschaftswelt von Bedeutung ist. Die 5 Wirtschaftsweisen, offiziell der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, das sind unabhängige Experten, die die Bundesregierung in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik beraten. Sie geben einen Ausblick auf die wirtschaftliche Lage und Entwicklung in den kommenden Jahren, diesmal also auf 2024 und 2025. Besonders im Fokus steht in diesem Jahr wieder der Finanzsektor und die Frage, wie der digitale Wandel dort für Deutschland gewinnbringend genutzt werden kann. Die digitalen Technologien entwickeln sich rasend schnell und bieten auch im Finanzsystem große Chancen. Wie kann Deutschland hier mithalten oder sogar eine Vorreiterrolle übernehmen? Die Wirtschaftsweisen wollen Wege aufzeigen, wie diese Transformation gemeistert werden kann, und zwar auch kosteneffizient. Ein weiterer Punkt, den das Gutachten beleuchten wird, ist die Produktivität des Finanzsystems. Die Forscher analysieren, ob unsere Finanzstrukturen effektiv genug sind und ob wir mit den eingesetzten Mitteln die gewünschten Ergebnisse erzielen. Es ist eine dringliche Frage, denn nur ein effizientes System kann langfristig auch stabil bleiben. Etwas, das gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten von zentraler Bedeutung ist. Und ebenfalls ein zentrales Thema des Berichts sind zukunftsorientierte Ausgaben im öffentlichen Haushalt. Die Wirtschaftsweisen erörtern, wie der Staat mehr Mittel in Projekte investieren kann, die langfristig Wachstum und Stabilität fördern. Infrastruktur, Bildung, Forschung und Klimaschutz sind nur einige Bereiche, die hier im Blickpunkt stehen. Ziel ist es, die Wirtschaft auch nachhaltig zu stärken und auf künftige Herausforderungen vorzubereiten. Und dann ist da noch die drängende Frage des Wohnraums. Die Wohnungsnot ist besonders in städtischen Regionen ein großes Thema. Und das Gutachten soll Strategien aufzeigen, wie das Wohnraumangebot erweitert werden könnte. Für viele Menschen in Deutschland ist das eine der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit. Mehr Wohnraum zu schaffen, bezahlbar und nachhaltig, ist eine gewaltige Herausforderung. Und die Wirtschaftsweisen liefern hier hoffentlich Impulse für die Politik. Am Donnerstag stehen die Zahlen zum dritten Quartal bei der Deutschen Telekom auf dem Programm. Und die Telekom scheint ihre Jahresziele sicher im Blick zu haben und auf einem sehr soliden Kurs zu sein. Für die Aktionäre vielleicht besonders erfreulich, der Konzern plant eine Erhöhung der Dividende auf 90 Cent pro Aktie. Das ist ein ordentlicher Sprung von den bisherigen 77 Cent. Der geschäftliche Blick des Konzerns richtet sich indes zunehmend auf die USA. T-Mobile US ist das eigentliche Zugpferd des Unternehmens, denn die amerikanische Tochter trägt mittlerweile gut 2/3 zum operativen Ergebnis der Mutter bei. Hier zeigt sich, dass die Dynamik in den USA maßgeblich den Erfolg der gesamten Telekom-Gruppe bestimmt. Spannend ist, wie sich die Marktbedingungen dort weiterentwickeln, insbesondere nachdem Experten davon ausgehen, dass die US-Wirtschaft nach dem Wahlsieg von Donald Trump erneut Impulse bekommen könnte. Ein stabiles, vielleicht sogar wachsendes Umfeld in den USA wäre natürlich ein idealer Rückenwind für die Telekom und vor allem für T-Mobile US. Eine der großen Herausforderungen für die US-Tochter ist allerdings der Ausbau des Glasfasernetzes. Der Bedarf an schnellen, stabilen Netzen ist enorm und die Telekom steht hier in den USA vor einer riesigen Investitionsaufgabe. Die Frage ist also, wie viel wird T-Mobile US künftig investieren, um bei der Netzinfrastruktur wirklich auf dem neuesten Stand zu sein und die Nachfrage bedienen zu können? Für Aktionäre wird genau das ein zentraler Punkt sein, denn hohe Investitionen können langfristig die Marktposition festigen, bedeuten aber in der Regel auch eine Belastung für die Margen. Die Telekom verfügt jedoch zumindest derzeit über eine gute Position und steht wirtschaftlich stark da, besonders dank des Erfolgs in den USA. Die steigende Dividende dürfte die Aktionäre erfreuen, aber langfristig wird entscheidend sein, wie gut T-Mobile US die Herausforderungen im Netzausbau meistert und ob die Wachstumsmärkte weiter solide bleiben. Und wie immer an dieser Stelle eine Auswahl weiterer Termine der kommenden Woche, die zumindest Kurzerwähnung finden sollten. Am Montag ist der US-Anleihemarkt wegen des Feiertags Veterans Day geschlossen. In Baku beginnt die UN-Klimakonferenz COP29, die bis zum 22. November läuft. Und in Hamburg findet der zweitägige 23. Public-Kongress statt. Am Dienstag verhandelt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mündlich zum Solidaritätszuschlag. Zur Wochenmitte veröffentlicht der Verband der Chemischen Industrie, VCI, in Frankfurt seinen Konjunkturbericht zum dritten Quartal. Am Donnerstag findet ebenfalls in der Main-Metropole das 19. DVFA Immobilienforum statt. Derweil wird in Berlin das Willy-Brandt-Gespräch 2024 zum Thema Der Westen in der Krise, die Zukunft der transatlantischen Beziehungen nach der US-Präsidentschaftswahl durchgeführt. Und zum Wochenabschluss treffen sich die EU-Finanzminister zum EU-Haushalt in Brüssel. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 7. November. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und erholen Sie sich gut am bevorstehenden Wochenende von den besonderen Strapazen, die die nun bald zurückliegende Woche zu bieten hatte. Alles Gute und immer daran denken, bloß nicht verzagen.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.